Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Mein Name ist Sonja Howard und ich darf euch zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mit meinem heutigen Gesprächspartner Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, möchte ich gerne die Schublade öffnen, wie Kindeswohlgefährdungen in Ermittlungsverfahren behandelt werden. Und meine erste Frage an dich lautet direkt: Wie läuft das normalerweise ab, wenn eine Kindeswohlgefährdung von einem Jugendamt oder von einer Privatperson gemeldet wird? Was passiert dann?
Ich glaube, es gibt keinen Normalfall, sondern ich würde schon sagen, dass jeder Fall anders ist, weil zum Beispiel nicht jeder Fall auch vom Jugendamt aufgebracht wird, sondern wir haben durchaus auch mal Fälle, wo wir auf sichergestelltem Material erkennen, dass noch ein Missbrauch andauert und dann eine Ermittlung beginnt. Aber im ersten Fall würde man natürlich, wie in allen anderen kriminalistischen Fällen, erstmal gucken, wie ist die Verdachtslage und wie groß ist die Gefahrenlage. Und wir würden uns anschauen, was haben wir an Beweismitteln schon gerade zur Verfügung, weil es am Ende bei uns auch darum geht, dass wir die Dinge natürlich irgendwie gerichtsverwertbar ermitteln müssen. Und sei es sowohl auf einer strafrechtlichen Ebene, als auch, wenn es darum geht, zum Beispiel aus Gründen der Gefahrenabwehr eingreifen zu müssen. Also der erste Schritt ist immer, dass wir uns angucken, was haben wir denn tatsächlich vorliegen, welche Beweise liegen vor und welche weiteren Beweise können wir relativ schnell erheben.
Und da zeigt sich ja dann in der Praxis oft das Problem, gerade wenn man es mit kleineren Kindern zu tun hat, wenn man jetzt gerade kein Datenmaterial vorliegen hat, sondern nur vage Aussagen. Wie geht ein Ermittlungsbeamter, eine Ermittlungsbeamtin daran? Im Idealfall und wie in der Praxis?
Ja, das sollte hoffentlich identisch sein, der Idealfall und die Praxis. Möglicherweise ist das nicht immer, aber zumindest die Herangehensweise wäre so, dass wir gucken, welche unterschiedlichen Beweismittel hätten wir zur Verfügung. Und da drängt sich bei so kleinen Kindern natürlich auf, dass wir uns auf die Suche nach entsprechenden Zeugen machen würden. Das könnten jetzt Leute aus beispielsweise aus der Kita sein, die berichten könnten, ob sie schon bestimmte Feststellungen gemacht haben. Aber das könnten selbstverständlich auch Ärztinnen und Ärzte sein. Das könnten im Zweifel auch Dinge sein, die dann im nächsten Schritt erst in die Wege geleitet würden. Und da würde die Profession der Rechtsmediziner sofort ins Auge fallen, weil das diejenigen sind, die über die medizinische Expertise verfügen, um eben auch unter einer gerichtsverwertbaren Perspektive bestimmte Befunde erheben zu können. Und man darf an der Stelle nicht vergessen, dass Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch auch Diagnoseschlüssel sind, also ärztliche Diagnoseschlüssel. Das ist also nicht eine Perspektive nur aus der kriminalistischen Perspektive, sondern auch aus der medizinischen Perspektive. Und insoweit kommen hier die beiden Themen zueinander. Das heißt, das sind so Themen, die drängen sich sofort unmittelbar auf.
Was passiert, gesetzt im Fall, dass die Ermittlungsbeamten nicht weiterkommen und sagen, es reicht nicht, wir müssen das Verfahren einstellen wegen Mangel an Beweisen? Bedeutet das dann, dass der Verdacht komplett aus dem Weg geräumt ist?
Ja. Also zunächst einmal ist das dann kein Thema der Polizei, weil wir das gar nicht dürfen, sondern das ist dann die Ebene mindestens der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte, die in der Lage wären, solche Ermittlungen zu beenden oder nur vorläufig zu beenden, je nachdem, in welchem Stadium man sich befindet. Wir müssen das aber ein Stück weit trennen, weil das, worüber ich jetzt gerade spreche oder wir jetzt beide sprechen, bei der Frage, ob ein Ermittlungsverfahren eingestellt wird, geht es nur darum, ob eine Täterin oder ein Täter hinterher verurteilt oder zunächst einmal angeklagt werden kann. Das ist keine Perspektive, die sich auch nur in irgendeiner Art und Weise am Kindeswohl orientiert. Und damit meine ich jetzt insoweit orientiert, als dass es nicht um die Gefahrenabwehr geht, sondern um die Strafverfolgung. Das müssen wir ein Stück weit insoweit voneinander trennen. Also nur weil ein Verfahren eingestellt wurde, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass nicht viele Dinge zu tun wären, um das Kindeswohl zu schützen.
Das bedeutet, auch wenn also ein Verfahren eingestellt wurde, müssen die Behörden, in dem Fall jetzt das Jugendamt, trotzdem dranbleiben, zu schauen, dass das Kindeswohl weiter Also damit hat sich das Thema nicht erledigt.
Ja, nicht zwangsläufig jedenfalls. Kann sein, dass das mal identisch ist bei bestimmten Fällen, aber zumindest sind das völlig unterschiedliche Perspektiven, die da eingenommen werden, unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Rechtsgrundlagen, die eine Rolle spielen. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern über eine ebenfalls sehr ausgeprägte Expertise verfügen, um beurteilen zu können, ob denn eine Kindeswohlgefährdung hier vorliegt. Ich deute das mal nur so an und sage, das ist wichtig, dass diese Expertise da vorliegt.
Und da wissen wir ja leider beide, dass das in der Realität oft nicht der Fall ist, dass die Expertise da ist, mangelhafte Ausbildung.
Ja, ich weiß nicht, wie oft oder wie wenig das der Fall ist, aber zumindest sind ja solche Fälle bekannt. Ich will aber nicht verhehlen, bei uns sind auch Fälle bekannt, wo viele Dinge schlecht gelaufen sind. Aber zumindest ist es etwas, was mir häufig berichtet wird, übrigens aus Jugendämtern heraus auch. Und insoweit würde ich gar nicht mal so den Stab über diejenigen brechen, die dort arbeiten, sondern über die Rahmenbedingungen vielmehr reden wollen. Denn alles hängt ja ganz stark damit zusammen, wie viele Qualifikationsmöglichkeiten gibt es denn eigentlich, welche Menschen mit welcher Vorqualifikation werden eingestellt. Und nach meiner Erfahrung ist es in vielen Professionen das überwiegende Problem, uns eingeschlossen. Auch bei der Polizei und bei der Kriminalpolizei beklagen wir seit vielen Jahren, dass wir eigentlich im Bereich Qualifikation sehr viele Schippen drauflegen müssen, um in der Zukunft sattelfest zu sein. Und das betrifft viele andere Berufsgruppen, die zu tun haben mit Kindern, die mit Kindeswohl zu tun haben. Die trifft das mindestens in gleichem Maße. Und ich nehme da auch die Justiz mit hinein. Das betrifft auch Fortbildungsmöglichkeiten für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und für Richterinnen und Richter.
Das soll ja nun hoffentlich kommen, diese verpflichtende
Es soll eine Verpflichtung kommen und ich halte das für lange überfällig und habe nicht so ganz viel Verständnis für die Abwehrbewegungen, die es im Vorfeld gegeben hat.
Ja, die habe ich auch nicht. Du hast gerade MedizinerInnen angesprochen. Es gibt ja dieses tolle Programm Risk It. Möchtest du uns da etwas dazu erzählen?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also es ist ein Verein, in dem ich auch selbst Mitglied bin, aus Überzeugung, den der Bund Deutscher Kriminalbeamter schon im Jahr 2009 mit dem höchsten Preis, dem Bulle Merit, versehen hat, weil wir dieses Projekt für überaus wichtig und bedeutsam halten. Es gibt zwei Gründer, die das Thema vorangebracht haben. Der eine ist leider verstorben. Das war der Mordermittler Heinz Sprenger. Der ist bekannt geworden, unter anderem auch durch das Aufklären der Duisburger Mafiamorde und viele andere herausragende Fälle. Und der andere ist Ralf Kownacki, ein Kinderarzt aus Duisburg. Der Heinz Sprenger hatte mehrere Fälle gleich in einem Jahr zu bearbeiten, aufzuklären, in denen Kinder zu Tode gekommen waren und unter fürchterlichen Bedingungen und bei denen ihnen dieses Thema mit nach Hause begleitet hat. Und er vor allen Dingen irgendwie keine Ruhe fand aufgrund des Umstandes, dass er für sich erkannt hatte, dass es Interventionsmöglichkeiten im Vorwege gegeben hätte. Und er hat dann zusammen mit Ralf Kownacki identifiziert, dass es insbesondere an der Stelle einen sehr, sehr großen Mangel gibt, wo Ärzte sich eigentlich untereinander austauschen dürfen müssten. Und das will ich vielleicht erklären, weil man das Phänomen ein Stück weit erklären muss. Es gibt insbesondere bei der Kindesmisshandlung, also das muss keine sexuelle Misshandlung sein, sondern Themen, wo Kinder verwahrlosen zu Hause, wo sie teilweise angekettet sind, nicht ernährt werden, dehydriert sind, teilweise irgendwie gequält werden durch schlimme Dinge, die wir vielleicht jetzt alle gar nicht thematisieren wollen, aber die wirklich grausam sind. Und in diesen Fällen kommt es nicht selten dazu, dass die Erziehungsberechtigten, teilweise die Stiefmütter oder Stiefväter, dass die Erziehungsberechtigten irgendwann doch einen Arzt aufsuchen. Entweder müssen sie das, weil die U-Untersuchung ansteht, oder sie haben dann irgendwie doch ein Problem damit, dass irgendwelche Verletzungen beim Kind dann doch zu schlimm sind und gehen dann zum Arzt, aber natürlich mit einer Legende und erzählen dann von irgendwelchen Fahrradstürzen oder weiß der Geier was. Jedenfalls erzählen sie natürlich nicht von den eigentlichen Misshandlungen. So, und das Problem entsteht häufig bei Kinderärzten in genau diesem Moment, wo sie Zweifel haben. Also wo sie sagen, es könnte das eine oder das andere sein. Und aus Sicht der Täter muss man jetzt erklären, sie gehen dann kein zweites Mal zu demselben Arzt, weil dann die Geschichte natürlich immer unglaubwürdiger wird. Und sie gehen dann immer zum nächsten Arzt. Und das nennt man dann auch Ärztehopping oder Doktorhopping. Und die Ärzte hätten eine größere Chance, eine sichere Diagnose zu stellen, wenn sie wüssten, dass das Kind schon vorher bei ein, zwei oder drei anderen Ärzten gewesen wäre. So, und dazu dient jetzt eine Datenaustauschmöglichkeit. Das heißt, Vorname, Nachname, Geburtsdatum eines Kindes, nicht etwa die Diagnose selbst, sollen in ein System eingegeben werden. Und bei dem Arzt, wenn er dann das Kind behandelt, würde dann aufpoppen, dass vorher schon andere Therapeuten an dem Kind oder mit dem Kind gearbeitet haben. Und der könnte dann zum Telefonhörer greifen und könnte dann entweder dazu kommen, dass er sagt, nee, das Kind ist wirklich mit dem Fahrrad gestürzt, dann ist sozusagen, die Behandlung steht nur an. Und im anderen Fall würde er möglicherweise dann zu dem Ergebnis kommen, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Und erst dann darf er gesichert dann die Informationen ans Jugendamt weitergeben, um zu intervenieren. Weil er hat nämlich sonst eine Schweigeverpflichtung und darf nicht so ganz einfach nach außen gehen, ohne Erlaubnis ausgerechnet der Erziehungsberechtigten. Also hier zeigt sich so ein bisschen die Krux. Und letzter Satz dazu, das Thema ist gerade brandaktuell, weil es einen Gesetzentwurf gibt, den das Familienministerium aufgelegt hat, ein großes Gesetzespaket. Und wir vermissen eine Vorschrift dort drin, die in der Zukunft ermöglicht, dass genau dieser Austausch rechtssicher erfolgen kann, dass Ärzte interkollegial sich untereinander austauschen dürfen. Und dafür kämpfen wir jetzt noch, dass diese Vorschrift auch vom Bundestag noch aufgenommen wird. Und ich habe meine Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es noch gelingt.
Die Frage, die sich an dieser Stelle wahrscheinlich einige ZuhörerInnen stellen werden, ist, wieso muss man da überhaupt drüber diskutieren?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben diesen Preis schon im Jahr 2009 verliehen und ich teile die Frage danach. Also ich habe selbst ein paar Runden gemacht, lange nicht so viele wie Heinz Sprenger und Ralf Kownatzki, aber wir haben versucht hier und da natürlich zu unterstützen, haben gemeinsam im Landtag Nordrhein-Westfalen schon Anhörungen bestritten und so und es scheitert auf mehreren Ebenen. Also ich habe den Eindruck, viele Politikerinnen und Politiker wissen nicht um diese Umstände. Und auf der anderen Seite gibt es überraschenderweise tatsächlich manche Gruppierungen, manche Interessensvertretungen, die dagegen wettern, noch tatsächlich aus meines Erachtens nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen und nicht nachvollziehbaren Argumenten. Ich denke, Datenschutz spielt hier keine Rolle, insoweit als das auch Gutachten von Datenschutzmenschen gibt, die erklärt haben, das ist hier kein relevanter Punkt. Es geht hier auch nicht um Patientendaten in Form von Diagnosen oder so etwas unmittelbar, sondern es geht nur um die Möglichkeit, dass sich Ärzte untereinander austauschen. Und wenn da Kinderleben durch gerettet werden können, meine ich, muss die Abwägung völlig klar sein.
Und momentan ist es ja so, dass in Deutschland jede Woche 2 bis 3 Kinder infolge von Misshandlung sterben.
So ist das.
Das heißt, wir haben hier mit einem Riesenproblem zu tun.
Ja.
Wir hoffen, dass die Politik da ihren Job macht. Lass uns doch kurz noch die Schublade Datenschutz grundsätzlich aufmachen. Ich weiß, du bist Verfechter von Kinderschutz vor Datenschutz. Gerade auch beim Thema Missbrauchsdarstellungen ist das ein großes Thema. Woran liegt es, dass oft die Ermittler den Leuten nicht auf die Spur kommen? Kannst du das auch für jemanden erklären, der nicht so im Thema drin ist?
Ja, ich will schon sagen, mir ist Datenschutz schon sehr, sehr wichtig. Ich will nur eben dazu sagen, und so hast du das ja auch gerade gesagt, man muss ihn dann halt in bestimmten Fällen von Kollisionen irgendwie abwägen und in Abwägung bringen zu anderen Rechtsgütern, die geschützt werden müssen. Und man muss vor allen Dingen offen darüber diskutieren, in welcher tatsächlichen Situation wir uns jetzt gerade befinden. Und du hast das Thema der Missbrauchsdarstellung gerade angesprochen. Und das ist ein Thema, das mich deswegen so ärgert, weil es eigentlich kein neues Thema ist, sondern ich verfolge seit vielen Jahren die jährlichen Pressekonferenzen, die unter anderem der Präsident des Bundeskriminalamtes immer macht. Und jedes Mal weist er darauf hin, dass wir Informationen insbesondere aus den Vereinigten Staaten, aber auch aus Kanada bekommen über ein Netzwerk, also eine teilstaatliche Organisation, NCMEC abgekürzt, wo Informationen über Missbrauchsdarstellungen, Videos oder Bildmaterial hier nach Deutschland kommen, also beim Bundeskriminalamt landen. Und in tausenden von Fällen mussten wir diese Fälle ad acta legen, weil wir hier keine Informationen, keine Daten mehr hatten, weil die einfach weg waren. Das ist verbunden mit diesem sehr, sehr aufgeregten, aufgeladenen Thema der sogenannten Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Und man muss eben erklären, dass es hier nicht um irgendwelche Telefonverbindungen geht oder sowas, sondern um die sogenannten IP-Adressen. Also das macht 90% des Problems hier aus. Es geht nämlich darum, dann feststellen zu können, wo ist das Ding örtlich zuzuordnen, um dann tatsächlich auch die dahinterliegenden Rechner zu finden und zu sagen, und die Personen, die Täterinnen und Täter zu identifizieren. Und das gelingt de facto in tausenden von Fällen nicht, seit vielen, vielen Jahren. Das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Und dahinter, das geht ja nicht einfach um irgendwelche Bilder, sondern dahinter stecken ja handfeste Missbräuche, die da drauf zu sehen sind. Und wir haben natürlich immer die große Sorge, dass bestimmte Missbräuche noch andauern. Und wir natürlich uns in die Lage versetzen müssen, sie dann zu unterbinden. Und das ist ein signifikantes Problem, was wir noch bis heute haben.
Das heißt, wir können nicht mal anfangen, uns auf die Suche nach den betroffenen Kindern zu machen, weil wir nicht mal herausfinden können, wo der Missbrauch stattfindet.
In den Fällen nicht. Genau so ist das. Man muss dazu sagen, dass das natürlich ein juristisch schwieriges Themenfeld ist, weil wir dort mittlerweile unterschiedliche höchstrichterliche Rechtsprechung haben. Das Bundesverfassungsgericht hatte Leitplanken dazu erarbeitet. Der Bundesgesetzgeber hat dann ein Gesetz in Kraft gesetzt. Das heißt, wir haben eigentlich ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, haben dann aber EU-Rechtsprechung bekommen und dann ist sozusagen vereinfacht gesprochen hier die Pause-Taste gedrückt worden. Das heißt, wir haben zwar ein Gesetz, aber es wird nicht umgesetzt und es wird die Nichtumsetzung von der Regulierungsbehörde nicht verfolgt. Und jetzt warten wir gespannt auf eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur deutschen Regelung. Wir haben bei der letzten Rechtsprechung des EuGH gesehen, dass gerade zu den IP-Adressen dort Türen offen gehalten worden sind. Und wir hoffen, dass das tatsächlich auch dann irgendwann genutzt wird, weil wir ansonsten eben erkennen müssen, dass wir in den Fällen, die ich jetzt vor Augen habe und die ich gerade anspreche, einfach schlicht nichts machen können.
Ich habe die Worte von einem Ermittler in den Ohren gerade, der gesagt hat, für ihn ist es am schlimmsten, wenn er über Jahre mitverfolgt, wie ein betroffenes Kind älter wird und man immer wieder neues Material sichtet und weiß, man kann nichts tun, weil man sie einfach nicht findet.
Fürchterlich, ja.
Das heißt, die Täter gehen so hochkriminell vor, sind so gut vernetzt untereinander und nutzen eigentlich alle ihnen zustehenden Mittel, beziehungsweise nicht zustehenden Mittel, aber die Mittel, die sie sich eben besorgt haben illegalerweise, um ungescholten eigentlich davonzukommen. Und das über Jahre.
Ja, das stimmt. Und das hat genau damit zu tun, dass die Täterin, vorwiegend Täter, aber es gibt auch Täterinnen, dass die sich natürlich eine Expertise herangeschafft haben, die sich teilweise bezieht auf Hardware, also das heißt auf sehr professionelle Server. Wir haben das in diesem Lüchte-Fall beispielsweise gesehen, das in Münster gesehen, wie solche Serverräume dann aussehen, die in privaten Kellern irgendwie errichtet werden. Also da sieht man, da steht ja ein bisschen gewisses handwerkliche Fähigkeit tatsächlich dahinter. Und es gibt die anderen Fähigkeiten, die sehr stark auf Konspiration aus sind. Also das heißt, es gibt in diesen Szenen natürlich einen intensiven Austausch darüber, wie man sich möglichst gut vor den Ermittlungsbehörden verborgen hält. Und das hat damit zu tun, dass sich Netzwerke versuchen abzuschotten. Das hat damit zu tun, dass es diese sogenannten, ein perfides Wort, die Keuschheitsproben gibt. Also das heißt, man fordert Leute auf, die in Anführungszeichen Eintritt haben wollen, zu bestimmten Foren erstmal Material hochzuladen, möglicherweise bestimmtes Material, was in dieser Gruppe gerade besonders gefragt ist und so. Also es gibt schon eine herausgebildete Expertise dieser Szene, sich vor den Ermittlungsbehörden möglichst gut zu verbergen und möglichst professionell sich aufzustellen, bezogen auf Technik bis hin zu Situationen, dass bei der Hardware, die in Wohnungen vorhanden ist, tatsächlich Mechanismen vorhanden sind, um in einem Bruchteil einer Sekunde auch seine gesamten Daten zu verschlüsseln, wenn denn möglicherweise die Polizei vor der Tür steht. Also so weit geht diese Abschottung.
Das ist Wahnsinn. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Menschen, die sich für sich in einem komplett rechtsfreien Raum bewegen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Ermittlungsbehörden, die eben an Recht und Gesetz gebunden sind. Und das ist ein beständiger Kampf, wer einen Schritt schneller ist als die anderen.
Ja, es ist ja schon gut, dass wir das will ich schon ohne Abstriche sagen, dass wir in Richtung Gesetz gebunden sind. Das ist absolut richtig und auch gut so. Unser Bestreben geht natürlich dahin, dass wir technisch nachrüsten wollen, ganz gerne, dass wir uns wünschen, dass auch in Deutschland gerne mal an Software geforscht wird und wir sie nicht nur im außereuropäischen Ausland einkaufen müssen, dass hier investiert wird in die Fähigkeiten der Ermittlungsbehörden. Und damit meine ich die technischen Fähigkeiten, aber auch die menschlichen Fähigkeiten. Und das sind die Punkte immer, an denen meine Kritik einsetzt, weil ich glaube, dass wir da viele, viele Jahre viel zu viel verschlafen haben.
Du hast gerade die Keuschheitsprobe genannt. Jetzt ist es so, dass natürlich Ermittler nicht tatsächliches Material hochladen dürfen und auch nicht sollen. Und es gibt die Möglichkeit, dass man, Fake-Material erstellt. Wie weit sind wir denn da in Deutschland?
Gott sei Dank verhältnismäßig weit, zumindest punktuell. Also zum einen bin ich sehr, sehr froh, dass die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht da sehr sich auf die Seite der Ermittlerinnen und Ermittler geschlagen hat und sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat. Das weiß ich aus eigener Anschauung. Und wir jetzt einen gesetzlichen Rahmen haben, der uns erstmals ermöglicht, auch solches Material zu nutzen, wie du es gerade beschrieben hast, das also komplett gefaked ist. Das ist auch wichtig. Das heißt, es ist hier nicht irgendwelches Material, auf dem sich vormals Opfer befunden haben, echte Opfer. Das ist nicht der Fall, sondern ist komplett künstlich generiert. Und die Technik ist teilweise tatsächlich so weit, dass wir beiden mit unseren menschlichen Sinnen nicht in der Lage wären zu erkennen, dass es sich um komplett gefaktes Material handelt. Das ist, so weit sind wir in der Tat, ja.
Also sogenannte Deepfakes.
Exakt, tatsächlich. Es ist tatsächlich so. Das ist der große Vorteil. Und nach unserer Einschätzung ist es für die Täter ohne weiteres nicht möglich, das auch zu erkennen. Aber ich muss noch vielleicht einen Nachsatz noch dazu sagen, damit das nicht falsch verstanden wird. Das ist kein Alltagswerkzeug. Also das heißt, wir haben jetzt nicht in jedem Kommissariat in Deutschland irgendwie eine Schublade mit irgendwelchen Fake-Materialien oder so. Das wäre auch noch doller. Sondern das sind herausragende Einzelfälle, in denen wirklich sehr, sehr viel Arbeit hineingesteckt werden muss, um wirklich zielgerichtet solches Material zu erstellen, was genau für diese Gruppe auch relevant ist, was dann auch genutzt werden kann und so weiter. Also das ist nichts für mal eben so, sondern das ist für wenige herausragende Fälle. Das ist auch gut und richtig so, weil man sich bewusst machen muss, wenn uns das in einem solchen Fall gelingt, dann haben wir sofort hunderte oder tausende neuer Ermittlungsverfahren und man sticht sozusagen mit einem solchen Erfolg dann direkt wieder in ein nächstes Wespennest. Und wir wissen aus der öffentlichen Berichterstattung, wie unfassbar groß die Datenvolumina dann jeweils in dem einzelnen Fall sind. Und man kann das jetzt als Erfolg herausstellen, was er zunächst einmal auch ist, dass wir so viele Daten jetzt haben, und denen wir arbeiten. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber die tatsächliche Realität in den Ermittlungen, weil wir natürlich da irgendwie tatsächlich auch dran arbeiten müssen mit sehr, sehr vielen Leuten und mit einer Technik, die noch nicht so weit ist, uns bei der Auswertung des Materials so gut zu unterstützen, dass wir da schneller vorankämen. Also auch da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Wie sieht es denn mit künstlicher Intelligenz aus? Ja. Kann die da unterstützen bei der Auswertung?
Das ist das, was ich meinte. Also natürlich, ich würde mal sagen, wir fangen da gerade an. Und ich höre da aus der Industrie, also von den Softwareunternehmen, da habe ich mit einigen mal gesprochen, die da daran arbeiten, an diesen Themen, dass wir, ich sag mal, da kurz davor sind, da tatsächlich erheblich besser zu werden. Also es geht ja letztlich darum, dass Material erstmal ausgefiltert werden kann, indem wir zunächst einmal nur Dinge angezeigt bekommen, wo wir möglicherweise schon Menschen eines bestimmten Alters, also sehr junge Menschen, identifiziert bekommen und sagen, na, das nur müssen wir uns angucken. Am Ende nämlich muss ein Mensch das bewerten. Also am Ende, da kommen wir nicht vorbei. Also am Ende muss jemand vor dem Rechner sitzen, muss ich die Bilder angucken und, ich will das auch so sagen, noch schlimmer eben, muss ich Videos und Schreie von Kindern anhören und muss das dann anschließend auch strafrechtlich bewerten oder muss bewerten, kann ich daran erkennen, dass der Missbrauch noch andauert? Müssen wir schneller intervenieren? Müssen wir da das vorziehen und so? Also all diese Bewertungen wird uns keine Maschine abnehmen können, aber sie wird uns im Vorwege bei der Aufbereitung des Materials, ich glaube, in der Zukunft tatsächlich einiges an Unterstützung leisten können.
Du hast jetzt gerade das Personalthema angesprochen. Wenn man dann in so ein Wespennest sticht und dann diese unfassbaren Mengen an Material hat, Hätten wir denn theoretisch genügend Menschen, die wir da ransetzen könnten, oder fehlt es da auch an Nachwuchs?
Naja, das ist die Frage, wo man den Anspruch ansetzt. Mein Anspruch setzt da an, wo ich sage, nein, wir haben nicht genug. Aus jeder Perspektive nicht genug. Zum einen muss man immer die Anforderung haben, dass wir da schneller werden müssen, weil es um die Opfer geht, über die wir gerade die ganze Zeit sprechen. Auf der anderen Seite kommt der Nebeneffekt noch hinzu, dass die Leute, die wir im Moment dahin stecken, woanders fehlen, wo wir auch wichtige Kriminalitätsfelder haben, die wir bekämpfen müssen. So, also aus diesen beiden Perspektiven sehe ich da ein Problem. Wir haben da so ein bisschen wir haben da große Unterstützung, wo wir Tarifbeschäftigte dazu bekommen. Das funktioniert in Nordrhein-Westfalen jetzt zunehmend zumindest, dass wir Leute aus anderen Professionen dazu bekommen, die bei der ersten Datenaufbereitung sehr stark unterstützen. Das ist schon eine große Hilfestellung, das muss man sagen. Aber ich will deutlich sagen, dass ich da in den nächsten Jahren nicht sehe, dass wir nur ansatzweise dort weniger Personal benötigen. Ich würde eher sagen, im Gegenteil mehr. Und das ist tatsächlich auch im Ergebnis eigentlich eine positive Entwicklung, weil ich schon wahrnehme, dass es der Öffentlichkeit und der Politik immer schwerer fällt, das Thema wieder in die unteren Schubladen zu verbannen. Und das eine hat unmittelbar mit dem anderen zu tun. Also je mehr Aufmerksamkeit wir auf das Thema legen, je mehr Ermittler wir da reinstecken, je mehr haben wir auch zu tun. Und das macht uns deutlich, wie riesengroß das Problem ist. Also im Prinzip muss es ein Ziel sein sogar, dass wir sehr viel zu tun haben, um dort wirklich auch intensiver das Phänomen irgendwie halbwegs auch nur in den Griff kriegen zu können. Mhm.
Julia von Weiler hat mal so schön gesagt, die betroffenen Kinder, die befinden sich ja nicht im luftleeren Raum. Das heißt, die werden über Jahre teilweise brutalst misshandelt, was man ja dann sehen kann an diesen Darstellungen. Diese Kinder gehen in Kindergärten, die gehen in Schulen. Was glaubst du persönlich, woran liegt es, dass diese Kinder nicht von außen erkannt werden?
Also grob betrachtet würde ich sehen, gibt es erstmal zwei Mechanismen, die relevant sind. Der eine Teil ist einfach die Profession derjenigen, die dort arbeiten, also denken wir an Erzieherinnen und Erzieher, denken wir an Lehrerinnen und Lehrer, um mal zwei Berufsgruppen herauszugreifen. Es fallen uns gleich noch viel mehr ein, wenn wir da jetzt länger überlegen würden. Im ersten Schritt muss ich natürlich wissen überhaupt, an welche Dinge mich eigentlich hellhörig machen müssten. Was sind so Signale bei Kindern, die ich auch richtig deuten muss, um zu sagen, nee, das muss ich jetzt nochmal genau im Auge behalten. Oder es gibt noch weitere Indizien. Also das heißt, ich muss erstmal erkennen, dass es hier etwas gibt, was ich eskalieren muss. Das, glaube ich, ist der erste Schritt. Also Fortbildung ist das Stichwort. Das zweite Thema ist, was mache ich dann als Lehrerin mit dieser Information, dass ich jetzt zur Bewertung gekommen bin, da könnte es sich um eine Missbrauchssituation handeln, was mache ich jetzt so? Und da glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir in allen Bundesländern sehr niederschwellige Anlaufstellen haben. Ich werbe nach wie vor dafür, für die Position, die auch Herr Röhrig eingenommen hat, der Missbrauchsbeauftragte, dass wir in allen Bundesländern Landesmissbrauchsbeauftragte benötigen. Wir haben in den Ländern unterschiedliche Anlaufstellen, haben wir aber eben nach meiner Bewertung zu viele. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Opferschutzbeauftragte zum Beispiel, also eine sehr gute Institution. Aber was wir natürlich brauchen, ist ein Netzwerk von 16 Landesmissbrauchsbeauftragten plus den Bundesmissbrauchsbeauftragten. Und ich würde schon sehen, dass das im Prinzip die Stellen sein müssten, bei denen eine Telefonnummer und eine Mailadresse gehostet wird und von dort aus dann tatsächlich anschließend Netzwerke bedient werden. Und ich würde sehen, dass das eigentlich die ideale Konstellation wäre, um in ganz Deutschland zu sagen, jeder weiß jetzt wirklich, wenn ich eine Frage habe, das ist dann noch keine Strafanzeige, das wäre nämlich eine höhere Hürde, sondern ich wende mich da erstmal hin und an dieser Stelle wird mir dann geholfen und ich kriege dann vielleicht nochmal Sicherheit in meiner Einschätzung und dann erst wird der nächste Schritt gemeinsam mit dieser Stelle eingeleitet. Das wäre meines Erachtens ein wichtiger Fortschritt und der hätte einen weiteren sehr, sehr positiven Nebeneffekt. Ich würde mir nämlich erwarten, dass diese Stellen dann im jeweiligen Landtag einmal im Jahr einen Bericht vorlegen, bezogen auf das, was da passiert ist. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann kriegen wir jedes Jahr eine Debatte in den Landtagen. Der Missbrauchsbeauftragte muss im Bundestag einmal im Jahr einen zusammengefassten Bericht vorlegen. Und wir kommen aus den Debatten nicht mehr raus. Und das müssen wir uns eigentlich erarbeiten. Das darf nicht mehr passieren, dass das Thema wieder von der Tagesordnung kommt. Und das können wir dadurch auch erreichen.
Da bin ich ganz bei dir. Momentan ist es ja leider so, dass immer nur diese dramatischen Fälle dann eine Zeit lang in den Medien sind und dann redet man vielleicht im privaten Umfeld drüber und dann ist aber wieder ein anderer Skandal an der Tagesordnung. Aber wir müssen uns als Gesellschaft wirklich bewusst werden, dass wir es hier mit einem Alltagsphänomen letzten Endes zu tun haben.
Ja, genau so ist das.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also ich fange bei meinem letzten Punkt an und will den tatsächlich auch voranstellen, weil es eine organisatorische Frage ist. Wir brauchen in jedem Bundesland tatsächlich eine Stelle, die sich sinngemäß Landesmissbrauchsbeauftragter nennt, um von dort aus tatsächlich Expertise aufzubauen, eine Anlaufstelle zu etablieren, ein Netzwerk innerhalb Deutschlands aufzubauen und damit das Thema nicht mehr von der Tagesordnung kommt. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Erkenntnisgewinn. Wir haben nämlich entgegen der landläufigen Meinung an vielen Stellen einfach Forschungsdefizite, weil wir bestimmte Sachen schlicht nicht wissen. Wir wissen zum Beispiel nicht, welche Arbeit an Täterinnen und Tätern besonders gut funktioniert oder nicht, obgleich das hier ein sehr wichtiger Punkt ist. Und ich könnte viele weitere Themenstellungen aufzählen, wo wir einfach Forschung benötigen. Das heißt, wir brauchen eine zentrale Zusammenfassung auch von solchen Forschungen. Ein Vorschlag ist seit vielen Jahren auf dem Tisch, ein nationales Zentrum für Kriminalprävention tatsächlich echt aufzubauen, um dort Expertise zu sammeln. Ein kriminalistisches Institut wäre eine andere Idee, aber jedenfalls brauchen wir mehr Forschung. Und daran schließt sich direkt das nächste Thema an. Wir brauchen mehr Bildung und zwar mehr Fortbildung in der Breite. All diejenigen, die mit Kindern zu tun haben, müssen wissen, welche Signale sie richtig zu deuten haben, um möglicherweise dann zu intervenieren oder zu eskalieren. Wir brauchen den interkollegialen Austausch von Kinderärzten. Der muss dringend geregelt werden. Der Bundesgesetzgeber muss daran. Und bezogen auf unsere eigenen Themen müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass wir ebenfalls in der Qualifikation ein paar Schippen drauflegen, dass wir bessere IT-Systeme bekommen, die uns mit künstlicher Intelligenz in der Zukunft auch unterstützen. Und ich komme am letzten Thema nicht vorbei. Wir müssen Daten vorhalten, IP-Adressdaten vorhalten, um tatsächlich auch dafür Sorge zu tragen, in den Fällen, wo wir Informationen über Missbrauchsdarstellungen haben, auch wirklich die Täterinnen und Täter zu ermitteln und die Opfer aus den Fängen ihrer Peiniger zu befreien.
Vielen Dank an Sebastian Fiedler. Liebe Hörerinnen unseres Kinderschutz-Podcasts, wir konnten hoffentlich einen wertvollen Einblick in die ein oder andere Schublade geben. Danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.